Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
In unserer kleinen Reihe zum Versailler Vertrag steht heute Frankreich im Mittelpunkt. Frankreich ging aus dem Ersten Weltkrieg als Sieger hervor, ja. Aber Frankreich hatte viel verloren. Menschenleben, komplett verwüstete Landstriche, eine gewaltige Zerstörung. Und Frankreich fürchtete, völlig verständlich, ein erneutes Wiedererstarken Deutschlands. Diese Sorge, diese Angst vor einem starken und unberechenbaren Nachbarn, sie prägte das französische Verständnis vom Versailler Vertrag. Jörg Himmelreich.
So sangen in Paris die Abgeordneten beider französischer Kammern, als ihnen am Nachmittag des 11. November 1918 der Tiger Georges Clemenceau den Text des Waffenstillstands vorlas und ausrief:
Einst Soldat Gottes, heute Soldat der Menschheit, wird Frankreich immer Soldat des Ideals sein.
1,4 Millionen Gefallene, unermessliche Zerstörungen von Industrie und Ackerland auf den Kriegsschauplätzen im Nordosten Frankreichs, die Opfer der Zivilbevölkerung. Frankreich hatte unter dem Krieg viel mehr gelitten als Deutschland. Revanche. Das war, wen wundert's, der alle innen- und außenpolitischen Konflikte überragende Gedanke der Französischen Republik auch nach dem Ende des Krieges.
Daraus ergab sich eine ganz auf Sicherheit und Dominanz gegenüber Deutschland abzielende Friedenspolitik,
schreibt der Historiker Matthias Wächter in seiner Geschichte Frankreichs im 20. Jahrhundert. Das Schloss in Versailles, wo der Vertrag unterzeichnet wurde, war der Ort, an dem 1871 nach der Niederlage gegen Preußen das Deutsche Reich gegründet worden war, das jetzt vor der Weltöffentlichkeit um Frieden bitten musste und zur wirtschaftlichen, rechtlichen und moralischen Rechenschaft gezogen wurde. Mehr symbolische Genugtuung für die erlittene Schmach durch das Deutsche Reich ging nicht. Der Münchner Historiker Andreas Wirsching erklärt dieses ausgeprägte französische Revanchebedürfnis mit der Angst vor einem Wiedererstarken des deutschen Nachbarn.
Und das hat man selbstverständlich gesehen in Frankreich, dass ökonomisch wie auch demografisch und was die Wirtschaftspotenz betrifft und damit eben auch potenziell militärisch, auch dieses im Augenblick entmachtete Deutschland wieder gefährlich werden könnte.
Am Ende blieb der Versailler Vertrag weit hinter den französischen Erwartungen zurück und war für die französische Öffentlichkeit eine Enttäuschung. Zwar hatte Clemenceau mit Mühe den berühmt-berüchtigten Kriegsschuldartikel 231 im Vertrag einfügen können. Aber schon das ausgeprägte Ziel Frankreichs nach deutschen Reparationen wurde nur dem Grundsatz nach festgehalten. Die Höhe sollte eine spätere Kommission festsetzen. Erst recht konnte Clemenceau, abgesehen von der schon im Waffenstillstand festgelegten Rückübertragung Elsass-Lothringens, nicht die viel weitergehenden französischen Territorialforderungen nach dem gesamten linksrheinischen Deutschland mit dem Rhein als natürlicher Ostgrenze Frankreichs durchsetzen. Das Saarland wurde nicht annektiert, sondern bis 1935 dem Völkerbund unterstellt.
Das ganz große Problem für Frankreich war folgendes,
urteilt Andreas Wirsching,
dass man auf die Maximalziele verzichtet hat, Stichwort Abtrennung des linksrheinischen Deutschlands, Internationalisierung der Ruhr. Der Deal war aber, dass Großbritannien wie auch die USA dafür eine Sicherheitsgarantie für Frankreich geben würden gegen einen erneuten deutschen Angriff, den man ja irgendwie befürchtete. In dem Augenblick, wo die USA den Versailler Frieden nicht ratifizieren, das hängt mit der Entmachtung Wilsons zusammen, hat auch Großbritannien sich an diese Sicherheitsgarantie nicht mehr gebunden gefühlt und für Frankreich fehlt damit ein elementarer Baustein im gesamten Versailler System. Das heißt, es gibt ein Sicherheitsproblem aus französischer Sicht, das durch den Versailler Frieden nicht wirklich gelöst ist. Man war gewissermaßen wieder mit den Deutschen alleine auf dem Kontinent.
Eine Grundfrage der französischen Politik der 1920er Jahre war,
so Matthias Wächter,
wie die für die Entschädigung der Kriegsopfer, den Wiederaufbau und die Modernisierung des Landes notwendigen öffentlichen Ausgaben finanziert werden sollten.
Als das Deutsche Reich den Zahlungsverpflichtungen in vereinbarter Höhe nicht mehr nachkommen konnte, ließ der Ministerpräsident Raymond Poincaré im Januar 1923 das Ruhrgebiet als Pfand besetzen, um so die Reparationszahlungen zu erzwingen, scheiterte damit aber kläglich. Schon in dieser Zeit zeigte sich, dass Frankreich alleine nicht stark genug war, sich gegenüber Deutschland durchzusetzen. Eine deutsch-französische Annäherung mit dem Locarno-Pakt im Oktober 1925 war nur ein kurzer, schnell wieder erlöschender Hoffnungsschimmer einer deutsch-französischen Verständigung. Als Hitler dann 1933 in Berlin an die Macht kam, wurde die Lage für Frankreich immer schwieriger. Hitlers zielgerichtete Verletzungen des Versailler Vertrags, die offene militärische Wiederaufrüstung Deutschlands und die Besetzung des entmilitarisierten Rheinlands 1936, stieß auf ein seit der Weltwirtschaftskrise wirtschaftlich, dann auch innenpolitisch durch Parteienkämpfe und Parlamentskrise gelähmtes Frankreich.
Der französische Historiker Jean-Baptiste du Rozel hat die 30er Jahre L'âge de décadence, also das Zeitalter des Niedergangs, genannt. Und das betrifft eben tatsächlich auch die Stellung Frankreichs in Europa. Das internationale System diffundiert. Das ist der Hintergrund für die Rheinlandbesetzung 1936 im März. Ich persönlich bin der Meinung, es wäre wahrscheinlich die beste Chance gewesen, Hitler von außen zu stoppen.
So Andreas Wirsching. Niemand verhinderte, dass Hitler-Deutschland den Versailler Vertrag und spätere internationale Verträge brach. Frankreich blieb nichts anderes übrig, als machtlos zuzusehen, wie Großbritannien sich in den Illusionen einer Appeasement-Politik gegenüber Hitler wog, die hoffte, durch friedliche Hinnahme von Hitlers Besetzungen des Sudetenlandes und der Tschechoslowakei 1938 und damit weiterer Verletzungen des Versailler Vertrags einen neuen Krieg vermeiden zu können.
Eine stabile Nachkriegsfriedensordnung wäre nur möglich gewesen, wenn es ein ganz klares Einvernehmen zwischen Großbritannien und Frankreich gegeben hat. Und das gab es schon von den Pariser Friedensverhandlungen an eben nicht. Das heißt, aus dieser Entente Cordiale, die den Krieg gewonnen hatte, ist die Mésentente Cordiale geworden, die den Frieden verlor.
Resümiert Wirsching. Am Ende überrannte die deutsche Wehrmacht innerhalb von 6 Wochen in einem Blitzkrieg Frankreich und übte Revanche für 1918-19. Den vom Deutschen Reich diktierten Waffenstillstand mussten die Franzosen in Compiègne im gleichen Eisenbahnwaggon unterzeichnen, in dem schon die deutsche Delegation am 11. November 1918 den Waffenstillstand nach dem Ersten Weltkrieg hatte unterschreiben müssen. Ein Jahrhundert zuvor war es beim Wiener Kongress 1814-15 noch möglich gewesen, Frankreich nach der Niederlage Napoleons an den Verhandlungen zu beteiligen, einen schmählichen Frieden zu vermeiden und so ein relativ stabiles Gleichgewicht der Mächte im 19. Jahrhundert herzustellen. Nach dem Ersten Weltkrieg jedoch sollte sich die Revanche-Politik Clemenceaus mit der bewussten Demütigung Deutschlands und dessen Ausschluss bei den Pariser Friedensverhandlungen bitter rächen. Frankreich alleine war zu schwach, das wirtschaftliche und politische Machtpotenzial des neuen, 1871 gegründeten Deutschen Reichs in der Mitte Europas auf Dauer zu unterdrücken. Nur durch einen deutsch-französischen Ausgleich ließ sich das deutsche Machtpotenzial in eine europäische Friedensordnung einbinden. 1918 war Frankreich noch an seinen eigenen, nicht zu erfüllenden Erwartungen gescheitert.
Und Frankreich und Deutschland könnten sich deswegen gemeinsam und freundschaftlich den größeren Aufgaben widmen in Europa und in der Welt.
Monsieur le Chancelier fédéral, vous êtes en France le très bienvenu.
Erst Adenauer und de Gaulle schafften dann nach 1945 diesen deutsch-französischen Ausgleich. Der Teufelskreis gegenseitiger Revanchegelüste war durchbrochen.
Jörg Himmelreich zu Frankreichs Rolle und Frankreichs Blick, Frankreichs Ängste mit dem Versailler Vertrag. Nächste Woche werfen wir in unserer kleinen Reihe zum Versailler Vertrag einen Blick auf den Umgang der republikfeindlichen Rechten in Deutschland mit dem so gehassten Friedensvertrag. Bonn ist nicht Weimar. Dieses Selbstverständnis prägte die Bundesrepublik von Anfang an. Die zweite Demokratie in Deutschland sollte, hieß das, stabiler und wehrhafter sein. Heute aber hört man sie immer wieder, die Warnrufe vor Weimarer Verhältnissen. Gemeint ist eine stärkere Polarisierung, eine parlamentarische Fragmentierung, unklare Mehrheitsverhältnisse, eine aufgeheizte Konfrontation von links und rechts. Wie Weimar, wie die erste Demokratie immer wieder und immer wieder anders als politisches Argument benutzt wird, das hat der Historiker Andreas Wirsching analysiert. Jenny Gensmer hat ihn getroffen.
Bei der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages am 9. November 2018 hält Frank-Walter Steinmeier eine Rede, die vor 20, 30 Jahren für einen Bundespräsidenten undenkbar gewesen wäre.
Der 9. November 1918, das ist ein Meilenstein der deutschen Demokratiegeschichte. Er steht für die Geburt der Republik in Deutschland. Er steht für den Durchbruch der parlamentarischen Demokratie. Und deshalb, meine Damen und Herren, verdient er eben einen herausragenden Platz in der Erinnerungskultur unseres Landes.
Weimar als positives Geschichtsbild, der Fokus auf die Anfänge von Weimar und die Fortschritte durch die erste demokratische Verfassung in Deutschland. 100 Jahre nach ihrer Ausrufung konnten diese Aspekte, die die Forschung schon in den 80er Jahren zu diskutieren begann, auch in der deutschen Erinnerungskultur mehr in den Vordergrund rücken. In der jungen Bundesrepublik der 50er Jahre galt Weimar hingegen als Konstruktionsfehler, der den Nationalsozialismus verursachte. Das Grundgesetz als Neuanfang und Weimar als Negativfolie wurde zum Stabilitätsausweis, zu einem Argument, wie Andreas Wisching es nennt, mit dem sich die Bonner Republik eine neue Identität aufbaute.
Zu einer Zeit in den 50er Jahren, als man ja nun wirklich noch nicht wusste, was aus dieser jungen Bundesrepublik eigentlich wird, da war die Selbstvergewisserung, wir machen es anders, als die Weimarer Republik es getan hat, glaube ich, schon nicht ganz unwichtig. Das sagt gar nicht so viel aus über die Realgeschichte der Weimarer Republik, aber es sagt etwas aus über das Bewusstsein, was man hatte und das Bemühen und über die Sehnsucht geradezu. Diesmal muss es anders laufen.
Bonn ist nicht Weimar, wie der Schweizer Journalist Fritz-René Alemann 1956 sein viel zitiertes Buch über die junge Bundesrepublik nannte. Argumentiert wurde hier hauptsächlich verfassungspolitisch. Es ging darum, die repräsentative Demokratie zu legitimieren und damit auch die Parteien, die diese parlamentarische Demokratie ausfüllen sollten, so Wisching.
Deswegen ist im Grundgesetz ja auch der Satz eingebaut, die Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit, etwas, was Weimar nicht hatte. Und dass man auch, das kommt auch noch dazu, eine relativ starke Exekutive braucht. Also diese Idee der Adenauerschen Kanzlerdemokratie, die sich so seit Mitte der 50er Jahre damals durchgesetzt hat, die kommt eben auch daher oder wird auch mit sozusagen Anti-Weimar-Argumenten auch unterstützt.
Die Frage, wie mit dem Willen der Bevölkerung umgegangen werden sollte, erreichte 1957 einen ersten Höhepunkt. In der Bundesrepublik begann ein Streit darüber, ob die Bundeswehr mit atomaren Sprengköpfen ausgestattet werden sollte. Während die Regierung unter Konrad Adenauer für die Wiederbewaffnung war, gab es einen breiten außerparlamentarischen Protest. Die Opposition forderte eine Volksbefragung. Eine Entwicklung, die der emigrierte Politikwissenschaftler und Jurist Ernst Fränkel scharf kritisierte. In einem vielbeachteten Aufsatz argumentierte er, dass die Weimarer Verfassung daran gescheitert sei, dass sie sich für kein demokratisches Modell entschieden habe. Direkte, präsidiale und repräsentative Demokratie, alles sei miteinander vermischt worden.
Da die Weimarer Verfassung eine Antwort auf die Frage auswich, ob die Republik ein Parteienstaat sein solle, erzeugte sie eine Art politische Schizophrenie. Die Weimarer Republik litt an einem Geburtsfehler, an dem sie zugrunde gegangen ist.
Das Bundesverfassungsgericht entschied in den 50er Jahren gegen die Volksbefragung. Aber die Debatte darüber kehrte spätestens mit der Friedensbewegung in den 80ern, mit den Massenprotesten gegen Mittelstreckenraketen und den NATO-Doppelbeschluss zurück. Aber nicht nur bei der Frage, wie viel Partizipation braucht die Demokratie, spielte Weimar eine Rolle. Implizit nutzten spätestens seit den frühen 70er Jahren auch Rechtsextreme, Nationalisten und Konservative Weimar als Argument. In der Diskussion um die Ostverträge, bei denen es vor allem um Gewaltverzicht und die gegenseitige Anerkennung von Grenzen ging, wurde nicht direkt mit Weimar, sondern mit dem Frieden von Versailles argumentiert.
Was, wie ich finde, eine ziemliche Infamie gewesen ist. Also die Ostverträge wurden als sozusagen schlimmer als der Versailler Vertrag dargestellt. Vor allem aus der Richtung der äußeren Rechten, sei es äußere Union, sei es äußere CSU oder auch außerhalb dieser Parteien. Also ein Vorwurf des Ausverkaufs deutscher Interessen. Es richtete sich natürlich gegen die Regierung Brandt-Scheel. Das Argument Versailles kommt übrigens noch einmal dann, wenn es um den Vertrag von Maastricht geht.
Vor allem von den Republikanern im Aufwind unter ihrem Vorsitzenden Franz Schönhuber. Ein Versailles ohne Krieg, nannte Schönhuber die Maastrichter Verträge Anfang der 90er Jahre, so Wisching. Ein Verweis auf die Reparationszahlungen Deutschlands für den Ersten Weltkrieg. Und das in einer Zeit, in der die Pläne für eine europäische Geld- und Währungsunion immer weniger Menschen begeisterten. Wie tauglich ist also ein Argument Weimar, das je nach Partei oder gesellschaftlicher Gruppierung politisch gedreht werden kann? Gerade in der Gegenwart, in der die einen für eine Lesart von Weimar als Aufbruch plädieren und andere vor Weimarer Verhältnissen warnen, wie dem Erstarken rechter Parteien. Dass die AfD 15-20% auf Bundesebene erreicht, sei aushaltbar, sagt Wisching.
Die größeren Risiken sehe ich in den Rückwirkungen, die diese Machtposition von rechts auf die anderen Parteien, die demokratischen Parteien, ausübt. Und die sind ja nicht ganz unerheblich. Also wenn man das Jahr 2017 und vor allem 2018 sich anguckt, dann ist ja aufgrund des Wahlergebnisses der AfD so ein Agenda-Setting durch die AfD erfolgt.
Weimarer Verhältnisse im Sinne eines Parlaments mit vielen Parteien und schwierigen Mehrheitsverhältnissen. Für Wirsching die Bundesrepublik der Zukunft.
Meines Erachtens haben die Deutschen da die Aufgabe, sich daran zu gewöhnen. Das heißt, die Regierungsbildung wird schwieriger, Koalitionsverhandlungen werden komplexer und auch problematischer. Und es gibt möglicherweise auch eine Tendenz zu einer leichten Instabilisierung der Regierungen, was wir aus der alten Bundesrepublik eigentlich überhaupt nicht kennen.
Weimarer Verhältnisse in der Berliner Republik? Diesmal soll es anders laufen. Andreas Wirsching hat untersucht, wie Weimar, die erste deutsche Demokratie, als politisches Argument benutzt, gebraucht und missbraucht wurde und auch noch heute wird. Ein Beitrag von Jenny Gensmer.